And it's a shame. It's a shame what's happening to our country. This is election interference. They are doing things that have never been done in this country before. And I don't know how you can have a trial that's going on right in the middle of an election. Not fair. Not fair. It's not fair at all. He knows that, too. They're all trying to damage Trump as much as possible. It's having the reverse effect, but maybe someday it won't. I don't know.
Martin, wer da redet, das wissen wir ziemlich schnell, ab dem ersten Ton fast. Aber wen ist das und um was geht's?
Das ist Donald Trump am Montag bei der Verhandlung in New York, wo also das Gericht in New York entschieden hat, dass in 3 Wochen der nächste Prozess gegen Trump beginnt. Das ist auch der erste Criminal Trial. Es geht dabei um die Schweigegeldzahlung, die er an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geleistet haben soll.
Eigentlich hat der Prozess ja schon Mitte März sollen anfangen. Aber der Trump ist jetzt auch mit dem neuen Termin im April nicht glücklich.
Nein, er sagt, wie wir eben ja auch gehört haben, dass das alles politisch motiviert sei, dass das Gericht sich in die Präsidentschaftswahlen einmische, dass die Demokraten und Joe Biden ihren ärgsten politischen Gegner so ausschalten möchten. Aber im Grunde genommen ist es natürlich so, dass er wieder mal Verschleppungstaktik betreiben möchte. Aber trotzdem, also er sagt, sowas hat es noch nie gegeben. Und das stimmt auch, weil es noch nie einen Ex-Präsidenten gegeben hat, der juristisch belangt worden ist.
Dafür, dass angeblich alle Gerichte und überhaupt das ganze System so viel dafür machen, um Trump politisch zu schaden, läuft es ihm eigentlich recht gut. Und das wollen wir ein bisschen genauer wissen. Wie gut steht Trump in diesem Wahljahr tatsächlich da? Können ihm die Gerichtsverfahren überhaupt noch schaden? Und wäre die zweite Amtszeit von Donald Trump wirklich so schlimm, wie seine Gegnerinnen und Gegner behaupten? Es ist Mittwoch, der 27. März. Bis zu den Präsidentschaftswahlen in den USA geht es noch 224 Tage. Und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Ich bin Noah Fendt, sonst Produzent von diesem Podcast und nicht selber zu hören. Und heute habe ich die schwierige Aufgabe, Christoph Münger als Moderator zu vertreten. Und darum bin ich froh, auf ziemlich viel Erfahrung zurückzugreifen. Und zwar von Martin Kilian, einem langjährigen USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger. Er ist mir aus Charlottesville, Virginia zugeschaltet. Hoi Martin.
Hallo Noah.
Martin, eigentlich reden wir ja über den Trump und darüber, wie es um seinen Wahlkampf wirklich steht. Einsteigen möchte ich aber mit der Aktualität.
Yo! What the f***? No way! No way! The Key Bridge, the Francis Scott Key Bridge, just got hit by a cargo ship.
In der Nacht auf den Dienstag hat ein auslaufendes Containerschiff beim Hafen in Baltimore, in Maryland, einen Pfeiler von der Francis Scott Key Bridge gerammt.
We're coming on the air this hour with some breaking news out of Baltimore. This is where the Francis Scott Key Bridge has collapsed after one of its columns was hit by a cargo ship.
Mehrere hundert Meter von dieser Brücke sind in Patapsco River gestürzt. Heute am Mittwoch geht man von 6 Todesopfern aus. Martin, was bedeutet der Brückeneinsturz für die USA?
Das wird schon eine wirtschaftliche Belastung sein, Noah. Also auch was Lieferketten angeht. Der Hafen ist der dritt- oder viertgrößte an der Ostküste. Aber er ist extrem wichtig für Autoimporte und für Kohleexporte. Und nun ist natürlich wegen der eingestürzten Brücke der gesamte Hafen nicht mehr anfahrbar für Schiffe. Man wird zum Teil versuchen, diese Schiffe an die Häfen in Norfolk und in New Jersey umzuleiten. Aber trotzdem, das ist eine wirtschaftliche Belastung und es wird sicherlich zu Engpässen kommen.
Unser Korrespondent Fabian Fellmann hat in einem Bericht ebenfalls über das Unglück geschrieben. Und er schreibt, die eingestürzte Brücke, die treffe die USA zmitzt ins Herz.
Ja, das ist natürlich der wichtigste Hafen für die gesamte Metropolregion nur, also Washington, Baltimore, Northern Virginia. Das sind sehr wichtige Wirtschaftsbereiche. Und die Brücke ist auch irgendwo symbolisch. Sie war ein Glanzstück amerikanischer Ingenieurkunst, die in den 70er Jahren gebaut worden ist. Also dieser Einsturz ist schon tatsächlich eine große Katastrophe, nicht nur für die Metropolregion, sondern für die gesamte Ostküste.
Hat das Unglück im Wahljahr eigentlich auch irgendeine politische Bedeutung?
Naja, man könnte natürlich sagen, das sei nun wieder mal Zeugnis dafür, wie marode die amerikanische Infrastruktur ist, aber das stimmt nicht, weil kaum eine Brücke in der Welt wohl diesem Rammen dieses riesigen Schiffes hätte standhalten können. Das ist ein Problem, diese riesigen Containerfrachter. Wenn sie die Brückenpfosten beschädigen, besteht tatsächlich Einsturzgefahr. Aber Donald Trump hat sich dazu nicht geäußert, meines Wissens. Aber Joe Biden hat, der Präsident, hat versprochen, dass die Brücke bald wieder aufgebaut werden wird, dass der Bund für die Kosten des Wiederaufbaus aufkommen wird. Und er hat gesagt, er werde Himmel und Erde, Zitat, Himmel und Erde in Bewegung setzen, um diese Brücke möglichst schnell wieder aufzubauen und eben weiteren Schaden von der amerikanischen Wirtschaft abzuwenden.
Es wird aber nicht als prägendes Ereignis in dem Wahljahr in Erinnerung bleiben.
Nein, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein.
Martin, eigentlich wollen wir ja über Trump und über seine Justizgeschichte reden, wie wir es am Anfang gehört haben, über die Justizgeschichte und über mögliche Folgen von einer zweiten Amtszeit von Donald Trump. In den USA vergeht gerade kaum eine Woche, ohne dass eben der Trump sich mit der Justiz anlegt. Oder umgekehrt, je nachdem, wie man das anschaut. Der Montag haben sich sogar gerade zwei Gerichte mit dem Trump befasst. Kannst du uns nochmal ganz kurz einen Überblick geben, um was es da dabei gegangen ist?
Ja, wie schon einleitend gesagt, also zum einen ging es um den Schweigegeldprozess, wo Trump beschuldigt wird, dass er Schweigezahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels geleistet habe. Und man hat das dann nicht natürlich ordentlich verbucht in den Geschäftsbüchern. Und es geht dabei auch um Wahlkampffinanzierungsverletzungen. Also es wurden dabei offensichtlich Gesetze verletzt, was die Wahlkampffinanzierung angeht, weil das ja mitten im Wahlkampf 2016 war und Trump offenbar ganz klar hoffte, dass diese Beschuldigung nicht ans Tageslicht käme. Und das Zweite ist natürlich der Zivilprozess des Staats New York gegen Trump, wo er beschuldigt wird, dass er den Wert seiner Immobilien überhöht angegeben habe und sich dadurch Vorteile verschafft habe. Und da hätte Trump eine Kaution von 450 Millionen Dollar hinterlegen müssen. Die wurde nun am Montag reduziert auf 175 Millionen Dollar, was allgemein als Erfolg für den Ex-Präsidenten gewertet wurde. Aber wie gesagt, der andere Prozess um das Schweigegeld, da ist eigentlich die Sache nicht so gelaufen, wie Trump sich das erhofft hatte.
Welcher von den beiden Entscheidungen vom Montag ist denn für Trump jetzt wichtiger? Die finanzielle Entlastung im Zivilprozess oder der anstehende Schweigegeldprozess?
Das ist schwierig zu sagen. Natürlich, die finanzielle Entlastung ist schon wichtig für ihn, weil allgemein davon ausgegangen wurde, dass er nicht in der Lage sein würde, die 450 Millionen Kaution zu leisten. Übrigens, Noah, der Mann ist Milliardär und prahlt seit Jahren mit seinem Reichtum, aber offensichtlich ist er nicht so reich. Die andere Sache ist natürlich, dass, gut, er hat nun ein bisschen Luft bekommen, was die Kautionshinterlegung angeht, aber er hat eben nicht erreicht, dass der Schweigegeldprozess nochmal verschoben wird. Trump arbeitet ja bei allen seinen juristischen Angelegenheiten im Verschleppungsstil. Das ist ihm nicht gelungen. Der Prozess wird nun, wie gesagt, in 3 Wochen beginnen. Und das kann eigentlich nicht gut für Donald Trump sein.
Du sagst, er prahlt immer mit seinen Millionen, aber so reich ist er nicht. Also konkret sagt er immer, er habe irgendwie 400 Millionen Dollar auf der höheren Kante. Aber gefunden hat man wie viel? Etwa 90 Millionen?
90, ja. Ich meine, das ist sowieso...
immer noch ziemlich viel.
Ja, eben. Ja, ja. Er ist natürlich immer noch reich. Weder du noch ich fliegen eine Boeing 757 als Privat. Privatflugzeug wie Donald Trump.
Aber es sind ja nicht nur die beiden Prozesse, die gegen Donald Trump noch laufen. Es gibt ja noch weitere, oder?
Ja, es sind insgesamt 4. Also die beiden in New York, dann der Prozess wegen den geheimen Regierungsdokumenten in Mar-a-Lago und Florida und dann natürlich der Prozess des Sonderermittlers Jack Smith wegen versuchten Wahlbetrugs und wegen des Sturms aufs Kapitol im Januar 2021. Und dann haben wir noch den Staatsprozess im Staat Georgia, wo die Anklägerin Fannie Willis Trump also auch beschuldigt, dass er die Wahl im Staat Georgia habe beeinflussen wollen und sogar stehlen wollen. Es ist also einiges, was da auf Trump noch zukommt.
Jetzt noch geschwind für die Agenda. Der Schweigegeldprozess, der fährt jetzt also definitiv an in ein paar Wochen im April. Was ist mit den anderen Prozessen?
Ja, das sind eben diese Verschleppungsmechanismen bisher ganz erfolgreich. Also der Prozess wegen den Geheimdokumenten ist also bis auf Weiteres verschoben. Die Richterin Eileen Cannon, die von Trump ernannt wurde, hat bisher tatsächlich ganz in seinem Sinne geurteilt und wir rechnen nicht damit, dass dieser Prozess noch vor den Wahlen angeschoben wird. Der Prozess in Washington wegen des Sturms aufs Kapitol und des Wahlbetrugs wird wohl auch kaum noch vor der Wahl zustande kommen. Es gibt nun auch diese stillschweigende Verordnung oder Übereinkunft, sagen wir mal, dass in einem Wahljahr in den letzten Monaten vor der Wahl keine juristischen Schritte mehr gegen einen der Kandidaten unternommen werden sollen. Und auch das wird also Trump helfen, diese Prozesse wahrscheinlich zu vermeiden dieses Jahr. In Georgia, das ist eine Wildcard. Das könnte also unter Umständen noch passieren und das könnte Trump auch noch gefährlich werden. Aber es kann auch sein, dass keiner dieser Prozesse im Wahljahr noch stattfinden wird, mit Ausnahme eben des Schweigegeldprozesses, der, wie du gesagt hast, in 3 Wochen anfangen wird.
Und darum ist ja der Prozess gleich jetzt irgendwie wichtig, weil das der einzige ist, der ganz sicher noch in dem Wahljahr anfängt. Was würde denn ein Schuldspruch von Trump in dem Schweigegeldprozess bedeuten für seine Kandidatur?
Ja, wenn du den Umfragen glauben willst, dann gibt es schon 10-20% der Republikaner, die sagen, sie würden für Trump nicht votieren, wenn er tatsächlich überführt würde und also als Krimineller dastünde. Ich weiß nicht, ob das am Ende halten wird, aber man muss schon davor ausgehen, wenn Trump in New York verurteilt würde, in diesem Schweigegeldprozess, das kann nicht gut für ihn sein, zumal natürlich während des Prozesses auch allerlei pikante Sachen ans Tageslicht kommen werden. Ich meine, es geht im Grunde genommen hierfür um eine angebliche Affäre von Trump mit dieser Pornodarstellerin, die stattgefunden haben soll, als sich seine Frau Melania gerade von der Geburt des einzigen gemeinsamen Kindes erholte. Und man kann sich vorstellen, dass das natürlich nicht so toll ankommt in der amerikanischen Öffentlichkeit.
Aber, und sie darf ja jetzt auch Aussagen vor Gericht, oder?
Stormy ja, eben. Daniels. Ja, das wird auch Aussagen geben. Stormy Daniels wird Aussagen. Michael Cohen, der ehemalige Anwalt von Trump, wird auch Aussagen. Also es kann auf gar keinen Fall positiv für Trump laufen, wenn dieser Prozess anfängt.
Martin, trotz all diesen Schwierigkeiten steht der Trump ja jetzt 7 Monate vor der Wahl relativ gut da. Kannst du sagen, wie gut genau?
Ja, auch das muss man aus den Umfragen ablesen. Den Umfragen zufolge ist er immer noch vor Joe Biden, auch in einigen der Swing States im Großen und Ganzen. Was die Demokraten besonders beunruhigen sollte, ist, dass Trump Zugewinne bei amerikanischen Minderheiten hat, also nicht nur bei Latinos, sondern auch bei afroamerikanischen Männern und bei asiatischstämmigen Amerikanern, die zumindest bislang immer Teil der demokratischen Koalition waren. Und das hat Trump immer noch Aufwind verschafft. Und im Großen und Ganzen liegt er also immer noch knapp vor Joe Biden, wenn man den Umfragen glauben möchte.
Warum ist das so? Also wieso macht Trump jetzt gerade bei Minderheiten, wo sonst eher demokratisch wählen, Boden gut?
Ich denke, dass es da mehrere Gründe gibt, Noah. Also zum einen gibt es immer mehr evangelikale Latinos und Latinas. Und ich denke, dass da tatsächlich Potenzial für die Republikanische Partei besteht. Wie du weißt, sind die weißen Evangelikalen in den USA überwältigend hinter Donald Trump. Dieser Effekt könnte nun auch bei den Latinos eintreten. Bei Afroamerikanern ist es etwas komplizierter. Ich denke mir, dass da vielleicht bei afroamerikanischen Männern bisschen auch das Macho-Gehabe von Trump imponiert, dass man vielleicht auch der Vogue-Kultur bei den Demokraten etwas überdrüssig ist. Es ist sehr schwierig, das festzumachen, aber tatsächlich, während wir bei Afroamerikanerinnen keine Bewegung, nennenswerte Bewegung Richtung Trump festmachen können, muss man sagen, dass bei afroamerikanischen Männern tatsächlich die Prozentzahl jener wächst, die also angeben, sie wollten für Trump votieren.
Ebenfalls wichtig sind ja am Schluss die sogenannten Swing States für eben den Ausgang von diesen Präsidentschaftswahlen. Und dort ist gerade diese Woche am Dienstag eine neue Umfrage veröffentlicht worden, die eben zeigt, dass der Joe Biden im letzten Monat, also im Monat März, in 6 von 7 Swing States gegenüber dem Trump hat können aufholen. Wieso hat der Biden gerade Aufwind in diesen Swing States?
Seine Rede zur Lage der Nation ist sehr gut angekommen. Er hat ja auch gezeigt, dass er also kein Tatterkreis ist, sondern hat sich sehr gut geschlagen. Bidens Tour durch die Swing States ist sicherlich auch gut. Und dann, man muss natürlich schon mal genau reinhören, was Donald Trump so auf seinen Veranstaltungen, den wenigen, die er hat, was er so sagt. Das ist zum Teil unglaubliches Hin und Her. Das hat überhaupt kein Format. Das ist ein einziger Wortsalat, der also über eine Stunde reicht. Und vielleicht kommt es auch nicht so gut an, dass Trump mal goldene Sneakers für $400 verkauft und jetzt verkauft er Bibeln für $60. Vielleicht gibt es genügend Leute, die sich sagen, ob sie sowas wirklich nochmal im Weißen Haus wollen. Jedenfalls, es ist richtig, dass in einigen der Swing States Biden aufgeholt hat, aber nicht in allen. Und was mich besonders erstaunt hat, bei einer Umfrage in Pennsylvania, einem dieser Swing States, hat Robert F. Kennedy 18% erreicht. Und das ist natürlich für Biden sehr gefährlich. Trotzdem, der Präsident steht besser da in den Swing States, als er noch vor 8 Wochen da stand.
Also wird so ein dritter Kandidat, wie eben zum Beispiel Robert F. Kennedy, plötzlich noch wichtig in dem Wahljahr? Wichtiger, als man es gemeint hat?
Ja, das kann sein. Und natürlich gibt es noch einen vierten Kandidaten, Cornel West, ein sehr progressiver Afroamerikaner. Und der hat in Pennsylvania 4% gehabt. Noah, stell dir vor, die Wahl wird wieder sehr knapp werden, wenn ein Linksaußenkandidat 4% von Biden abzweigt, ist Biden erledigt. Das ist einfach so, ja. Wir haben das ja in anderen Präsidentschaftswahlen schon gehabt. Jedenfalls ja, um deine Frage zu beantworten, diese dritten, vierten Kandidaten könnten sehr gefährlich für Joe Biden werden.
Du sagst, die Wahl dürfte am Schluss wieder sehr knapp werden und vielleicht auch darum warnen Trump seine Gegnerinnen und Gegner schon jetzt sehr eindringlich vor einem möglichen Wahlsieg von Trump. Das klingt zum Beispiel so.
He's told us what he will do. It's very easy to see the steps that he will take. People who say, well, if he's elected, it's not that dangerous because we have all of these checks and balances, don't fully understand the extent to which the Republicans in Congress today have been co-opted. One of the things that we see happening today is a sort of a sleepwalking into a dictatorship in the United States.
Wer ist das, was wir da gehört haben, Martin?
Das ist Liz Cheney, die ehemalige Kongressabgeordnete, republikanische Kongressabgeordnete aus Wyoming und natürlich Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Sie ist eine scharfe Trump-Kritikerin und sie sagt, dass Trumps zweite Amtszeit das Ende der Republik bedeuten würde. Sie spricht sogar von einer schleichenden Diktatur, die Trump errichten könnte.
Liz Cheney ist ja nicht die Einzige, die solche Sorgen äußert. Auch Trumps indirekte Kontrahenten, Joe Biden, sagt, dass die US-Demokratie auf dem Spiel steht bei diesen Wahlen.
In our bones. We know democracy is at risk. Whether democracy is still America's sacred cause is the most urgent question of our time. And it's what the 2024 election is all about.
Martin, jetzt mal ehrlich, die rufen da das Ende der Demokratie aus, denken über eine mögliche Diktatur nach. Ist das nicht alles auch so ein bisschen übertrieben? Ich meine, immerhin haben wir schon mal eine Trump-Amtszeit erlebt und die USA hat sie überlebt und der Rest der Welt eigentlich auch.
Ja, aber nur weil im Januar 2021 die Institutionen gehalten haben. Das hätte natürlich auch anders ausgehen können. Aber es ist richtig, natürlich, Biden macht hier politisches Kalkül, er warnt vor dem Ende der Demokratie und sagt es auch dauernd und andauernd. Die Frage ist tatsächlich, ist eine zweite Amtszeit von Trump oder wäre eine zweite Amtszeit gefährlicher als die erste? Ich sage ja. Zum einen hat er dazugelernt, er kennt die Hebel der Macht viel besser. Er möchte auch die Bürokratie in Washington völlig auswechseln, sie politisieren, auch in den amerikanischen Behörden wie der Umweltschutzbehörde, beim CIA. Und er würde sich mit Ja-Sagern umgeben, die nicht mehr ihm in den Arm fallen würden, wenn er was völlig Verrücktes tut. Ich darf daran erinnern, dass Trump mehrmals von Mitarbeitern im Weißen Haus, gerade von seinem Stabschef John Kelly, davon abgehalten wurde, wirklich verrückte Sachen zu tun. Leute wie John Kelly oder der letzte Verteidigungsminister von Trump, Mark Esper, der sich auch Trump entgegengestellt hat in den letzten Tagen von Trumps Präsidentschaft, wird es in einer zweiten Amtszeit von Donald Trump nicht mehr geben. Trump hätte kaum noch Barrieren innerhalb seiner Administration. Er würde verfahren, wie er wollte. Und natürlich ist sein Ego heute noch aufgeblasener, als es damals war. Und zudem kommt noch die Rachegelüste, die er nun empfindet, wegen seiner angeblich politischen Verfolgung. Das alles wäre ein Hexengebräu. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, wie eine zweite Trump-Amtszeit aussehen würde.
Du sagst, Trump seine Rache oder eben Trump sein aufblasenes Ego, das ist wie das eine, das eine zweite Amtszeit gefährlicher würde machen als eine erste. Aber auch die Weltlage, kann man sagen, ist ja heute eine andere als zum Zeitpunkt von seiner ersten Amtszeit.
Das ist richtig, ja. Nun würde er Präsident werden mit der verfahrenen Situation im Nahen Osten, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Verwerfung im Handel mit China. Und wir hätten natürlich dann wahrscheinlich zu befürchten, dass Trump also die amerikanische Außenpolitik ganz umleiten würde. Wir müssten befürchten, dass er aus internationalen Verträgen und Institutionen wie der UNESCO oder vielleicht sogar UNICEF oder der Welternährungsorganisation aussteigen würde, dass die amerikanischen Hilfszahlungen an arme Staaten in Afrika ausbleiben würden. Denn eines ist klar, er sagt America first. Und America first bedeutet, dass alles andere hintansteht. Und das würde sich natürlich in der Außenpolitik niederschlagen. Auch darin, dass Trumps Verehrung von Autokraten, die wir ja schon kennen, wahrscheinlich noch einmal zunehmen würde.
Die Verehrung von Autokraten, die Trump hat, die tönt zum Beispiel so.
I think he's done a really great job of outsmarting our country.
Putin even sent me a present, beautiful present with a beautiful note.
We just left Moscow. He could not have been nicer. He was so nice and so everything. But you have to give him credit.
I think I'd get along very well with Vladimir Putin.
So tönt Donald Trump zum Beispiel, wenn er über Wladimir Putin redet. Wenn wir kurz bei der Außenpolitik und beim Putin bleiben, was würde ein zweiter Präsident Trump für die Ukraine bedeuten?
No penny for Ukraine. Das ist das, was Donald Trump gesagt hat. Keinen einzigen Pfennig für die Ukraine. Amerikanische Hilfsleistungen würden sofort eingestellt werden. Es gäbe weder Waffen noch Wirtschaftshilfe. Trump würde wahrscheinlich versuchen, mit Putin zu einer Art von Friedensschluss zu kommen in der Ukraine auf Kosten der Ukraine. Die Ukraine würde diesen Krieg verlieren. Und natürlich kann dann auch passieren, dass Trump aus der NATO rausgeht, was für die Europäer eine mittlere Katastrophe wäre und sie endlich mal zwingen würde, ihre nationale Sicherheit in die eigenen Hände zu nehmen, wofür ich ganz bin als amerikanischer Steuerzahler. Aber gut, für die Ukraine wäre das eine Katastrophe.
Ich will noch geschwind auf den anderen Konflikt schauen, den du schon angesprochen hast, im Nahen Osten. Dort hat gerade am Dienstag der Trump ein Interview gegeben, und zwar in der israelischen Zeitung Israel Hayom. Und dort hat er zum Nahostkrieg Folgendes gesagt.
When I saw October 7th, it was one of the saddest things I've ever seen, because there was no reason for it. They would have never, ever done that. For two reasons. Number one, they were broke. And number two, I was the president. They would have never done that because they knew there would have been very big consequences. All right. That being said, you have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done. And I'm sure you'll do that. Then we got to get to peace. You can't have this going on.
Der Trump behauptet also, dass es unter seiner Präsidentschaft gar nicht erst zum Terrorangriff von der Hamas auf Israel gekommen wäre. Und jetzt müsse Israel also den Krieg einfach zu Ende führen. Finish it up. Wie würde denn Trump seine Politik im Nahen Osten heute aussehen und welche Folgen hat das für den Krieg?
Wahrscheinlich wäre das eine totale Rückendeckung für Israel. Also Differenzen, wie wir sie jetzt erleben, zwischen Joe Biden und Bibi Netanyahu gäbe es unter Trump wahrscheinlich nicht. Er würde auch sicherlich ein Veto im UN-Sicherheitsrat einlegen, wenn es wieder mal eine Resolution gäbe, die einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza fordert. Die USA haben nun dieses Veto eingelegt und die Republikaner haben auch entsprechend aufgeschrien. Also er wäre sicherlich hinter Israel, würde vielleicht aber trotzdem versuchen, das große Befriedungsprojekt mit den arabischen Nationen weiterzutreiben, das ja sein Schwiegersohn Kushner angeleiert hat. Trotzdem, also Israel wäre der ganz klare Gewinner einer Trump-Präsidentschaft. Aber ich möchte noch was anderes sagen hier, Noah, weil Trump sagte in diesem Interview, ja, der Gaza-Krieg wäre mit ihm nicht passiert. Ja, Trump sagt, die Inflation wäre nicht mit ihm passiert, der Ukraine-Krieg wäre nicht mit ihm passiert und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles Geschwätz. Ja, aber wir wissen es einfach nicht. Wir wissen es nicht, aber er geht nun hier in den Wahlkampf und sagt, das alles wäre nicht passiert. Ich würde ihm ja mal sagen, vielleicht wäre der Ukraine-Krieg nicht passiert mit Präsident Trump. Die Inflation wäre hundertprozentig passiert. Und ich bin noch etwas skeptisch, was seine anderen Verlautbarungen diesbezüglich betrifft.
Martin, jetzt haben wir über viele Risiken geredet, die eine zweite Trump-Amtszeit könnte mit sich bringen. Gibt es denn auch Politikbereiche, wo ein Wahlsieg von Trump könnte eine Chance sein?
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass die Südgrenze besser gesichert würde unter einem Präsidenten Trump, weil er vielleicht mit Mexiko eine bessere Vereinbarung erzielen könnte, als Biden sie im Moment erzielen könnte. Unter anderem auch deshalb, weil er größeren Druck auf Mexiko ausüben würde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Wiederaufbau der amerikanischen Industrie, also diese Reindustrialisierung gerade im Mittleren Westen, die ja nun in Gang gekommen ist unter Präsident Biden, unter einem Präsidenten Trump, noch schneller in Gang kommen würde, dass es noch mehr Ergebnisse gibt, aber vielleicht auch auf Kosten von Wirtschaftskriegen und Handelskriegen. Wir wissen es einfach nicht. Aber das wären die Gebiete, wo ich sagen würde, dass am Ende Trump durchaus Erfolg haben könnte.
Was wäre, wenn der Trump nochmal gewählt wird? Das ist auch eine Frage, die sich unsere Hörerinnen und Hörer stellen. Und damit kommen wir zum Schluss noch zu unserer Rubrik, wo wir die Fragen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beantworten. Uns hat Stefanie Schwarzenbach geschrieben und sie fragt, was wären die unmittelbaren Folgen für die Wirtschaft in der Schweiz und in Europa, falls der Trump wieder gewählt wird?
Das ist eine wirklich gute Frage, die sich natürlich auch viele Experten hier in den USA stellen. Und man müsste leider befürchten, dass Trump Strafzölle verhängt gegen alle möglichen Wirtschaftsbereiche in Europa, vor allen Dingen gegen die Autoindustrie. Die Schweiz wäre davon nicht betroffen, Deutschland und Frankreich sehr wohl. Aber es könnte natürlich auch sein, dass im Zuge einer sich verschärfenden wirtschaftlichen Auseinandersetzung zwischen der EU und den USA auch die Schweiz in Mitleidenschaft gezogen würde, zum Beispiel der Maschinenbau. Es ist sehr schwer zu sagen, aber ich habe doch einige Bedenken, dass Trump auch wegen dieser America First Ideologie Wirtschaftskriege in Betracht ziehen würde, um die amerikanische Wirtschaft nach außen abzuschotten.
Aber auch da, ich meine, man hat ja jetzt schon mal 4 Jahre Erfahrung gehabt mit ihm als Präsident. Kann man das nicht jetzt ein bisschen besser abschätzen und vielleicht auf das ein bisschen besser vorbereiten? Auch das fragt Stefanie Schwarzenbach.
Ja, das ist natürlich schwierig. Ich meine, wir haben ja gesehen, die Strafzölle, die Trump gegen China erlassen hat, die sind zum Teil immer noch in Kraft. Wobei natürlich Trump gesagt hat, ja, das ist ein Schaden für China und China muss das bezahlen. Nein, das stimmt nicht. Der Schaden war natürlich auch unserer. Wir amerikanischen Bürger mussten höhere Preise bezahlen wegen dieser Importzölle. Es ist schwer abzuschätzen, was man im Vorfeld einer Trump-Präsidentschaft tun könnte, um einen möglichen Wirtschaftskrieg abzuwenden. Ich denke, die Schweiz hat den einen Vorteil, wie gesagt, dass sie keine Autoindustrie hat. Ich bin überzeugt, dass Donald Trump die europäische Autoindustrie ins Visier nehmen wird. Er hat sich ja schon x-mal drüber beklagt, wenn er in New York durch die Straßen durchläuft, sieht er nur BMW und Audi und Porsche und Mercedes. Und das will er abstellen. Die Schweiz steht da wesentlich besser da. Da würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen, mit einer Ausnahme eben. Wenn es zu einem wirklichen Wirtschaftskrieg und Handelskrieg kommt zwischen der EU und den USA, dürfte die Schweiz auch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Wir werden es sehen. Danke vielmals, Martin.
Ja, gern geschehen. Danke, Noah.
Habt auch ihr Fragen zu der US-Politik, zu dem Wahljahr oder zu den USA allgemein? Stellen Sie unseren Expertinnen und Experten im Podcast. Ihr könnt uns eure Fragen jederzeit per Mail schicken, und zwar an podcasts@tamedia.ch. podcasts@tamedia.ch. Die Adresse tun wir euch auch noch in die Shownotes. Das war eine neue Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, im Bund, der Berner Zeitung, der Basler Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Wir kommen in einer Woche wieder, dann mit dem USA-Korrespondent Fabian Fellmann. In Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian am Mikrofon. Mein Name ist Noah Fendt. Bis nächste Woche. Ciao zusammen.